ob du ein Lieblingstier hast, ein Tier, wo du sagst, ja, das gefällt mir gut oder damit kann ich mich sogar identifizieren. Die Frage ist, mit welchem Tier würdest du dich selber vielleicht sogar beschreiben? Es gibt ja unterschiedliche Tiere, ja, so der Löwe, ja, da denken wir auch gleich an Jesus, an den Löwen aus dem Stamm Juda oder an den Bären voller Kraft oder an den Adler für das Prophetische. Ja, das sind so Bilder, die uns gefallen. Vielleicht gibt es andere Tiere, die dir irgendwie gefallen, wo du sagst, ja, das ist mein Lieblingstier. Andere Menschen würden uns vielleicht mit etwas weniger schmeichelhaften Tieren vergleichen. Ja, so Trampeltier, falsche Schlange, Faultier oder so, ja, das, oder Schlimmeres. Ja, das sind jetzt die harmloseren Beispiele. Ich weiß es nicht. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe mich gefragt, was sind eigentlich meine Lieblingstiere? Was ist mein Lieblingstier? Und da bin ich relativ schnell und zweifelsfrei auf dieses hier gestoßen. Vielleicht können wir das mal kurz sehen, nämlich die Giraffe. Jetzt wirst du sagen, ja, das war ja klar, ne? Derselbe elegante Körperbau, ja, lange Beine, geschmeidiger Hals und so. Also ich sag mal so, spätestens wenn mir hier oben Hörner wachsen, dann musst du Bescheid sagen, dann stimmt was nicht. Die Giraffe ist deswegen mein Lieblingstier, einfach weil sie so witzig aussieht. Ne? Guck mal, ich meine, so das Fell, diese Zeichnung ist ja, das ist eigentlich auch fantastisch, wunderbar, wie dieses Tier aussieht und wie es sich bewegt und so mit den langen Wimpern, ist total lustig. Deswegen gefällt mir die Giraffe so. Und wenn du schon mal einer Giraffe begegnet bist, also vielleicht im Zoo am Gitter und die stand so über dir, also ich finde sowas irgendwie witzig und interessant und deswegen ist die Giraffe eines meiner Lieblingstiere. Aber ich habe noch ein Lieblingstier, nämlich das Okapi. Das ist noch witziger. Ja? Ein Okapi ist eine Kurzhalsgiraffe. Also es ist auch eine Giraffe, aber die hat eben einen kürzeren Hals. Und hier siehst du schon mit diesen Teddyöhrchen und diesen kleinen Hörnern darauf und so. Und das Schöne beim Okapi ist, ich weiß nicht, ich konnte mal eins anfassen, das hat ein Fell, das ist, also da würdest du dich am liebsten drin einkleiden. Ja, das ist so ein ganz seidiges, samtiges Fell, also ganz, ganz weich und ganz eigentümlich auch. Und das, als ich das erste Mal so ein Okapi gesehen habe, so auch in live und so, das war im Berliner Zoo, da dachte ich so, wow, ja, das gefällt mir, das finde ich toll. Ne? So, und ich weiß nicht, vielleicht hast du ähnliche Tiere, wo du sagst, Mann, das ist mein Lieblingstier oder ja, damit könnte ich mich sogar irgendwie vergleichen oder so. Aber stattdessen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, vergleicht uns die Bibel an vielen Stellen mit einem Schaf. Und Jesus mit einem Hirten. Und das ist ein gewisser Unterschied. Und manchmal gefällt uns das auch nicht so. Ja? Aber wir haben ja schon im Johannesevangelium, als wir uns so einige von diesen sieben Ich-Bin-Worten Jesu angeschaut haben, festgestellt, dass Jesus öfter mal dieses Bild benutzt. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe, da ist die Rede vom Schafstall und so weiter. Und Jesus benutzte deswegen diese Bilder und diese Beispiele und vergleicht uns und verglich schon immer auch sein Volk mit Schafen, mit einer Herde, weil den Menschen diese Bilder damals absolut geläufig waren. Wenn Jesus mit so einem Bild kommt, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte oder das sind die Schafe meiner Weide, dann war den Leuten in der damaligen Zeit sofort klar, um was es ging, wovon Jesus redete. Schafzucht war völlig normal. Schafe und Hirten waren völlig normal. In jedem Dorf gab es Schafe, gab es Hirten. Das war ein Beruf, war Teil der Versorgung damals, Teil des Lebensunterhalts der Menschen. Da wurde Geld verdient mit dem Hüten der Schafe, mit der Haltung, mit Verkauf, mit Nutzung von Milch und Wolle und Fleisch und so weiter. Also das war ein ganz gängiges Beispiel. Schafe waren unter den klimatischen Verhältnissen in Israel auch relativ gut und einfach zu halten und so weiter. Und Schafe waren allgegenwärtig. So wie bei uns in Nordfriesland. Ich habe mal nachgeguckt, Nordfriesland hat 165.000 Einwohner etwa und ungefähr 130.000 Mutterschafe. Also rein theoretisch kommt auf jeden Nordfriesen ein Schaf, fast. Und wenn jetzt die Lämmchen noch mitrechnest, könnte es in etwa hinhauen. Und so war das damals auch. Es war völlig normal, völlig bekannt und verbreitet. Das war ungefähr so, als wenn du heute ein Beispiel benutzen würdest und über das Autofahren sprichst. Das Auto und sein Fahrer. So war das damals der Hirte und seine Schafe, der Hirte und seine Herde. Völlig normal. Heutzutage haben Schafe leider manchmal ein schlechtes Image. Also nicht hier bei uns, aber so im Rest der Republik vielleicht. Ja, man sagt so, ja, Schafe sind dumm und ängstlich und so weiter. Da ist die Rede also im übertragenen Sinne, dass sie leicht verführbar sind, naiv sind. Ja, sie folgen jedem Demagogen. Ja, die Schäfchen folgen irgendwelchen irregeleiteten Hirten und so weiter. Haben also ein relativ schlechtes Image und man sagt ihnen doch tatsächlich auch nach, dass sie eigentlich relativ dumm sind. Aber das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Man hat das nämlich untersucht und festgestellt, dass Schafe relativ intelligent sind. Und zwar hat man Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass sie hochentwickelte Fähigkeiten zur Gesichtserkennung haben. Also Schafe können mindestens 50 Gesichter von Artgenossen erkennen und ungefähr 10 Gesichter von Menschen. Hättest du das gedacht? Ja? Also wenn du regelmäßig am Deich spazieren gehst, dann kannst du sicher sein, irgendeines von diesen Schafen wird dich irgendwann mal wiedererkennen. Und wenn es abhaut oder so, dann also zieh keine falschen Schlüsse daraus. Ne? Und sie können sich tatsächlich Gesichter von Menschen merken und auch Gesichtszüge unterscheiden. Und Forscher des Babraham Institute in Cambridge haben eine interessante Studie gemacht. Die haben nämlich im Jahre 2004 herausgefunden, dass das Aufhängen von Schafsporträts im Stall, also sie haben Schafe fotografiert, so wie das, was ich euch gerade gezeigt habe, haben es aufgehängt und so weiter. Und sie haben festgestellt, dass das bei den Schafen zu einer deutlichen Senkung des Adrenalinspiegels geführt hat und dass auch die Pulsfrequenz beim Schaf heruntergegangen ist. Und die Forscher führten das darauf zurück, dass das Schaf bemerkt, es also wahrnimmt, dass es nicht alleine ist. Ja, es sieht seine Artgenossen an der Wand und es beruhigt sich, der Puls geht runter. Umgekehrt, das Aufhängen von Bildern, jetzt kommt's, mit abstrakten geometrischen Formen, wie beispielsweise Quadraten oder Dreiecken, die führten zum Gegenteil, also zum Anstieg der Herzfrequenz, zum Angstblöken bis hin zum Toben und Panikflüchten der Herde. Ich weiß nicht, vielleicht geht das manchem von euch auch so, wenn du im Museum für abstrakte Kunst gehst oder so, ja. Du siehst da die Dreiecke und so weiter. Naja. Fakt ist also, dass Schafe nicht dumm sind. Schafe sind intelligent und Jesus benutzte dieses Bild allerdings nicht in erster Linie, um über die Schafe zu reden und darüber zu reden, wie schlau und klug sie sind, sondern um über seine Eigenschaft als Hirte zu sprechen und uns ein Bild davon zu vermitteln. Jesus sagte im Johannesevangelium, ich bin der gute Hirte. Und als die Zuhörer dieses Wort von Jesus hörten, wussten sie sofort etwas damit anzufangen, weil im Alten Testament Gott sehr oft als Hirte dargestellt wird und sein Volk als die Herde seiner Weide. Das war den Leuten damals auch im religiösen, im übertragenen Sinne ganz geläufig. Und als Jesus sagte, ich bin der gute Hirte, da fiel ihnen sofort ein Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder Psalm 95, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Bei den Leuten rastete sofort etwas ein, sie wussten genau sofort, um was es geht. Und Jesus sagte praktisch mit dieser Aussage, ich bin der gute Hirte, er sagte, ich bin dieser Hirte, von dem im Alten Testament die Rede ist. Ich bin dieser Hirte, von dem die Rede ist, dass er das Volk seiner Weide, seine Schafe hütet und bewahrt. Ich bin Gott. Jesus sagte mit diesem Ich Bin-Wort im übertragenen Sinne, mit diesem Bild, ich bin Gott. Und deswegen haben die Leute sich damals auch so oft über diese Ich Bin-Worte geärgert. Jedes Mal, wenn Jesus so ein Ich-Bin-Wort verwendet hat, hat er Bezug genommen auf den Vater im Himmel. Und das war für die Leute damals unerträglich. Sie haben gesagt, ja, zu was machst du dich, Jesus? Bist du nicht der Sohn des Zimmermanns und so weiter aus Nazareth? Und deine Familie kennen wir auch. Und du sagst, du bist dies, du bist das, du bist der Hirte, du bist das Licht, du bist das Leben, die Wahrheit und so weiter und so fort. Das war für sie eine Unmöglichkeit, dass er sich selber zu Gott macht. Zu was machst du dich, haben sie gesagt. Und Jesus macht es klar und sagt, ich bin Gott, ich bin euer Hirte. Ich bin der Hirte, von dem hier im Psalm 23 unter anderem die Rede ist. Und dann sagte er auch nicht, ich bin ein Hirte von vielen, sondern er sagte, ich bin der Hirte. Ich bin der gute Hirte. Also noch eine Steigerung. Ich bin nicht nur irgendein Hirte, sondern ich bin der gute Hirte. Der Hirte, um den es geht. Der Hirte, von dem hier im Alten Testament die Rede ist. Und dieses griechische Wort ist auch interessant, gut, der gute Hirte bedeutet so viel wie in jeder Beziehung einwandfrei, tadellos, ausgezeichnet. Ich bin der ausgezeichnete Hirte. Ich bin der Hirte, der eigentliche Hirte. Wenn du einen Hirten suchst, hier ist er. Ich bin der Hirte, sagt Jesus. Ein Absolutheitsanspruch. Das war für die Leute manchmal schwer zu ertragen, schwer zu hören. Lass uns anschauen, was tut ein guter Hirte? Ich möchte das am Beispiel eines Verses aus Jesaja euch verdeutlichen. Da ist die Rede von diesem Hirten, Jesaja 40, Vers 11. Da wird von Gott gesagt, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Hier ist beschrieben, hier ist das Bild eines Prototypen von Hirten beschrieben. Was wird dieser gute Hirte tun? Er wird seine Schafe weiden wie ein Hirte. Er versorgt seine Schafe. Ein guter Hirte versorgt seine Schafe. Ein guter Hirte führt seine Schafe auf die Weide. Er sorgt dafür, dass sie Futter finden. Er sorgt dafür, dass sie nicht auf irgendwelchen braunen, abgeweideten Wiesen weiden müssen, sondern dass er sie dahin führt, wo es frisch ist, wo es grün ist, wo es was zu futtern gibt, wo es Wasser gibt. Er weidet sie und führt sie auf gute Weide, in gutes Land hinein. Und ich glaube, dass der Herr das im übertragenen Sinne auch in unserem Leben tun möchte. Ich glaube, dass der Herr der Hirte unseres Lebens sein möchte und dass er möchte, dass unser Leben gelingt. Dass er möchte, dass wir Segen empfangen. Dass er möchte, dass wir mit unserem Leben gute Weide finden. Dass wir uns geistlich entwickeln. Dass es uns geistlich gesprochen gut geht, auch in unserer Seele, in unserem ganzen Leben. Und dafür stellt er uns auf eine Weide. Dazu nimmt er uns und führt uns als Schaf, als Herde auf grüne Weiden immer wieder. Dafür stellt er uns in Beziehungen mit Geschwistern. Dafür stellt er uns in eine Gemeinde, in eine Herde von Gläubigen. Was macht er weiter? Hier steht, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Was für ein schönes Bild. Ja, wir haben momentan die Zeit, wo die Lämmer geboren werden und wo wir sie langsam wieder auf den Deichen sehen. Und wenn du das schon mal gesehen hast, so ein frisch geborenes Lämmchen, das ist total wackelig auf den Beinen. Das liegt erstmal da kurz und dann kommt das auf die Beine und dann wackelt das so durch die Gegend. Und es ist irgendwie klar, dieses Lamm, das kann nicht weite Strecken laufen. Das braucht einen gewissen Schutz, das braucht natürlich die Herde, es braucht seine Mutter. Und hier wird dieses Bild benutzt, das von Jesus gesagt wird, von Gott gesagt wird. Er kommt und er nimmt diese Lämmer, nimmt sie in seinen Arm, nimmt sie in seinen Gewandbausch und trägt sie dahin, wo sie sein sollen. Er trägt sie dahin, wo es ihnen gut geht. Der lässt sie nicht irgendwo auf der Wiese, auf dem Deich rumstehen, sondern er sorgt dafür, dass sie dort sind, wo sie wachsen können, wo sie sicher sind, wo sie geschützt sind. Was für ein schönes Bild. Und so nimmt Jesus auch uns, nimmt er auch dich in den Arm. Und wenn du dich schwach fühlst, wenn du sagst, Mann, ich habe vielleicht gerade mit Jesus angefangen, ja, ich bin wie so ein neugeborenes Lämmchen, was den Glauben anbetrifft. Oder aber auch sagst, ich fühle mich körperlich schwach. Seelisch schwach, emotional schwach. Ich komme mir so vor wie dieses Lämmchen mit den wackeligen Beinen. Dann lass dich von Jesus in den Arm nehmen. dann lass dich von ihm tragen, dann lass es zu, dass er dich in seinen Gewandbausch einhüllt. Das ist auch ein Bild von Schutz und von Sicherheit, dass er dich trägt, dass er dich bewahrt. Er sorgt für dich, er sorgt für dein Leben, er kümmert sich um dich. Du bist ihm nicht egal, er lässt dich nicht da draußen stehen, wo der Wind pfeift, sondern er sorgt dafür, dass du in einem gesunden, in einem guten Umfeld bist, wo du dich entwickeln kannst, wo du wachsen kannst, wo du erwachsen werden kannst. Amen. Amen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten, steht hier im Psalm 40, in Jesaja 40, Vers 11. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Auch das ist, gehört irgendwie dazu. Die Muttertiere, die gerade Lämmer geworfen haben und so weiter, die jagt man nicht mit der Herde irgendwie durch die Gegend. Da muss man besondere Fürsorge ihnen angedeihen lassen. Man muss schauen, wie geht's ihnen, klappt das alles mit den Lämmchen, wie viele Lämmer sind überhaupt da und so weiter, können sie die Lämmer versorgen und so. Und hier wird von ihm, von Gott gesagt, dass er uns fürsorglich leitet, dass er kommt und dass er nach uns schaut. Und auch hier möchte ich dir heute sagen, wenn du dich müde fühlst, wenn du dir ausgelaugt vorkommst, dann möchte dir Jesus seine Fürsorge angedeihen lassen und dich stärken. Der Herr wird dich nicht über den Deich jagen, er wird dich nicht hetzen, nicht treiben, sondern er sieht, wie es dir geht. Er sieht, in welcher Lebenssituation du auch steckst. Und er wird dafür sorgen, dass seine Fürsorge und seine Liebe für dich auch in deinem Leben ankommt. Ist das nicht ein schönes Bild? Mir gefällt das. Das ist so beruhigend. Das ist so beruhigend, wie Jesus, wie der Herr mit uns umgeht. Aber noch etwas steht hier in diesem Vers, in diesem Halbsatz hier, er wird sie fürsorglich leiten. Zu seiner Fürsorge gehört auch Leitung. Das sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Seine Fürsorge beinhaltet auch eine Leitung. Und damit unser Leben gelingt, müssen wir uns seiner göttlichen Leitung unterstellen. Wenn die Schafe wild durcheinanderlaufen und abhauen und nicht auf ihren Hirten achten, nicht hören, was er zu sagen hat, dann kann er ihnen seine Fürsorge nicht angedeihen lassen. Wenn sie abhauen, wenn er kommt, dann kann er nicht ihre Hufe anschauen und gucken, wie es den Hufen geht oder ob sie anderweitig krank sind oder wie sie sich entwickelt haben. Das heißt, die Schafe müssen auch zulassen, dass der Hirte sie leitet. Und davon redet der Herr hier. Wenn, damit unser Leben gelingt, müssen wir uns seiner göttlichen Leitung unterstellen. Das bedeutet, dass wir uns nach dem Willen Gottes ausrichten. Dass wir fragen, Herr, was möchtest du eigentlich für mein Leben? Wohin möchtest du mich leiten und führen? Dass wir danach fragen, was seine Pläne für unser Leben sind. Herr, wie hast du dir das gedacht? Was hast du für mich vorgesehen? Dass wir der Leitung des Heiligen Geistes folgen, dass wir das suchen, dass wir danach fragen. Dass wir die Führung Gottes durch sein Wort, das sind so die ganz grundsätzlichen Dinge, dass wir die Führung durch Gottes Wort suchen. Und Fürsorge und Leitung gehören zusammen. Fürsorge und Leitung gehören zusammen. Und Jesus kann uns nur dann seine Fürsorge angedeihen lassen, wenn wir bereit sind, uns von ihm ganz praktisch auch leiten zu lassen. Und noch eine Aufgabe hat ein guter Hirte. Und hier geht unser Text weiter. Johannes 10, Verse 12 bis 13. Ein guter Hirte beschützt seine Herde und jedes einzelne Schaf. Ich lese euch das mal vor. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirte. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander. Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon. Denn die Schafe sind ihm gleichgültig. Hier setzt Jesus einen Kontrast und er beschreibt den Dienst des guten Hirten im Kontrast, im Gegensatz zu dem Dienst eines schlechten, eines nicht so guten Hirten, eines Hirten, der gegen Lohn angeheuert ist. Jesus sagt, dass es durchaus auch andere Hirten gibt und geben kann, aber dass sie eben nicht so einen guten Job machen wie er. Es gibt einen qualitativen Unterschied. Er sagt hier, dass diese anderen Hirten letztendlich nicht an der Herde, nicht an den Schafen wirklich interessiert sind. Sie machen das vielleicht, aber dann, wenn es schwierig wird, dann, wenn kritische Situationen kommen, dann laufen sie davon und sagen, auch damit habe ich irgendwie nichts mehr zu tun. Und so sind im übertragenen Sinne auch alle anderen Heilsversprechungen, die uns weismachen wollen, dass es jenseits von Jesus irgendetwas gibt, was unsere Seele befriedigen könnte. Dass es da irgendetwas gibt, was uns wirklich inneren Frieden geben könnte, was uns einen Zugang zu Gott ermöglichen könnte. Jesus sagt, dass all das falsche Versprechungen sind, dass all das falsche Hirten sind, die nicht das tun, wozu sie eigentlich beauftragt worden sind oder was er als guter Hirte tun möchte. Hirten, Dinge, die im entscheidenden Augenblick versagen und nicht tragen. Aber nicht so Jesus. Nicht so Jesus. Jesus schützt dich. Er lässt nicht zu, dass du von den Wölfen des Lebens und von den Wölfen der Umstände gejagt und gefressen wirst. Jesus hat den Teufel am Kreuz besiegt und in diesem Sieg, den er da errungen hat, schützt er dich. Durch diesen Sieg schützt er dich. Du bist nicht ein Beutetier auf der Weide. Es ist ja eine große Diskussion hier in Nordfriesland und darüber hinaus mit der wachsenden Wolfspopulation und du siehst an der Straße immer wieder so Schilder, wo drauf steht, Weidetiere sind keine Beutetiere und so weiter. Und das ist schrecklich, wenn ein Wolf in eine Herde einbricht und das ist ein Verlust für den Schäfer, ein Verlust für den Hirten und die Schafe verlieren ihr Leben. Aber Jesus, und hier wird uns Jesus dargestellt als einer, der kommt und der sich davor stellt. Erinnert ihr euch an dieses Bild des Schafstalls, was ich vorletzte Woche gebracht habe, wo der Hirte selber in der Tür, selber in dem Durchgang zum Schafstall ist und sagt, hier kommt keiner rein, der nicht drin sein darf. Und alle anderen Feinde, Wölfe und so weiter müssen draußen bleiben. Und warum tut Jesus das? Auch darüber hat er klar Auskunft gegeben, Johannes 10, Vers 11. Er sagt, ein guter Hirte ist bereit für seine Schafe zu sterben. Jesus hat sein Leben für uns am Kreuz von Golgatha hingegeben. Jesus hat uns mit seinem eigenen Blut erkauft. Wir sind sein Eigentum. Wir sind seine Schafe. Wir gehören ihm. Er ist unser Hirte. Wir sind seine Herde. Wir sind sein Eigentum. Und deswegen achtet er darauf, dass es uns gut geht. Deswegen achtet er darauf, dass der Feind nicht einbrechen kann und uns einfach so wegnehmen, rauben, an die Seite bringen kann. Wir gehören Jesus. Und mach dir das einfach bewusst, auch in den schwierigen Situationen deines Lebens, dass du Jesu Eigentum bist und dass niemand dich aus der Hand Gottes herausreißen kann. Dass auch der Feind nicht einfach daherkommen kann und sagen kann, okay, ich breche in die Herde ein und in das Leben von Schafen, so wie es mir gefällt. Das kann er nicht tun, weil Jesus, der gute Hirte, davor steht, weil der Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, gilt und unser Schutz und unser Heil ist. Und wenn du dich verloren fühlst, das möchte ich dir heute Morgen nochmal sehr ans Herz legen, wenn du dich verloren fühlst, wenn du jemanden suchst, der so wie ein guter Hirte für dich sorgt, der dich versteht, der deine tiefsten Gedanken und Wünsche und Sehnsüchte kennt, auch die Not in deinem Leben, wenn du jemanden suchst, der sich um dich kümmert, dann komm zu diesem liebevollen, fürsorgenden Hirten Jesus. Die Tür zu ihm ist offen. Sein Schafstall ist nicht exklusiv. Jeder kann dort reinkommen. Jeder kann hingehen und sagen, Jesus, ich brauche dich als meinen Hirten. Komm und sei du der Hirte für mich, für mein Leben. Und Jesus kommt gerne hinein in unser Leben und tut das gerne. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, ich bin momentan vielleicht noch wie so ein verlorenes Schaf irgendwo auf dem Deich, dann entscheide dich dazu, dich dem Hirten, dem großen Hirten unserer Seelen anzuschließen. Jesus möchte das tun. Er möchte der gute Hirte deines Lebens sein. Und das Schöne ist, Jesus betrachtet uns auch nicht als dumme Schafe, sondern als wertvolles Gegenüber. Wir sind dazu gemacht worden, in einer Beziehung zu Gott zu leben, in einer Beziehung zu Jesus zu stehen und ihn sozusagen ihm von Angesicht zu begegnen und nicht nur einfach die dummen Schafe irgendwo auf der Weide zu sein. Das ist eine ganz andere Qualität. Hier ist die Rede von einer wunderbaren Beziehung. Jesus vergleicht die Beziehung seiner Schafe zu ihm mit der Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Ist die Frage, ja, wie intensiv kannte denn Jesus eigentlich den Vater? Einige Verse später sagte er, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, Vers 30. Und dieses ich und der Vater sind eins, das bedeutet nicht in erster Linie eine Einigkeit oder Einheit auf intellektueller Ebene. So nach dem Motto, ja, wir sind uns eins, ich kaufe dein Auto. Ne? Oder ja, in der und der Meinung sind wir uns eins, ich habe dieselbe Meinung. Oder ja, wir sind uns eins, so machen wir es oder so. Das ist damit nicht gemeint. Sondern im Griechischen heißt es eigentlich, Jesus sagt, ich und der Vater sind einer. Ich und der Vater sind ein Einziger. Ich und der Vater sind eine Person. Das ist ja auch das, was Jesus hier offenbart. Das ist ja auch das, was er immer wieder auch mit diesen Ich-Bin-Worten sagt. Ich bin Gott. Ich und der Vater sind einer, sind ein Einziger. Und das spricht von einer vollständigen Einheit, die weit über das bloße Zustimmen oder über eine Übereinstimmung hinausgeht. Und wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, wenn er der Hirte deines Lebens ist, dann bist du genauso eng mit ihm verbunden, wie er mit dem Vater verbunden war. Das können wir uns nur schwer vorstellen, aber das ist das, was Jesus hier sagt. Jesus ist nicht irgendein abgehobener Gott, der irgendwo in der Ferne, im fernen Weltall thront und uns mit dem Fernglas irgendwo von seinem Thronsessel aus anschaut, sondern er ist ein naher Gott. Er ist ein Gott, der hier ist. Er ist ein Gott, der da ist, der für dich da ist. Und er ist ein Gott, der uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen ist. Und das ist das Schöne, dass wir, wie ich am Anfang dieses Gottesdienstes sagte, nicht einer Religion zustimmen. Nicht einfach nur Jesus theoretisch zustimmen, einer Theologie zustimmen und sagen, ja, diesem Gedankengebäude kann ich auch nachfolgen, das passt so zu meinem Leben. Es bedeutet nicht, einem klugen Gedankengebäude über Gott zuzustimmen, noch nicht einmal darum, dem Wort Gottes so rein intellektuell zuzustimmen, so nach dem Motto, ja, ein tolles Stück Literatur steht bei mir auch im Bücherschrank oder so und manches darin ist wahr und manches nicht, sondern es geht, ich sage es noch einmal, um diese enge Beziehung zu Jesus, die praktisch erlebbar ist, die ganz praktisch ist und die praktische Auswirkungen auf unser Leben hat, die nicht Theorie ist, sondern praktisch erlebbar ist. Und zwar so, dass du sagen kannst, Jesus und ich, wir sind eins. Jesus und ich, wir sind einer. Jesus lebt in mir. Ich lebe in Jesus. Er ist ganz nah bei mir. Ich bin an seiner Seite und er ist an meiner Seite durch den Heiligen Geist. Das ist ein anderes Leben als das bloße Befolgen von religiösen Systemen, wo wir vielleicht alles richtig machen, die aber blutleer sind und langweilig und letztendlich für unser Leben irrelevant sind. Es ist auch etwas herausfordernd, weil diese Art von Beziehung, du merkst es schon, weil diese Art von Beziehung was mit Liebe und Hingabe und Gehorsam zu tun hat. Aber das ist gut, weil Jesus uns von Anfang an schon immer nah sein wollte und nahe kommen wollte. Und ich möchte dich heute Morgen auch in dem Punkt nochmal ermutigen, wenn du merkst, dass so diese innige Beziehung, von der ich gerade gesprochen habe, irgendwie nicht so in deinem Leben ist. Wenn du sagst, Mann, da war mal was, aber ich habe das irgendwie so ein Stück weit verloren oder ich hatte das noch nie, dann bitte den Herrn um eine Begegnung mit ihm. Das ist ganz einfach, das ist ein einfaches Gebet und das wollen wir gleich beten. Es ist ein einfaches Gebet, dass der Herr uns zurückführt in die Gemeinschaft mit ihm. Dass wir uns entscheiden und sagen, Herr, sei du der Hirte meines Lebens, der Hirte meiner Seele. Ich komme zurück zu dir. Oder vielleicht auch, ich komme zum ersten Mal in meinem Leben zu dir und ich möchte dich erleben. Ich möchte deine Gegenwart, deine Kraft, dein Hirte sein in meinem Leben praktisch erfahren. Lass uns zusammen beten zum Schluss dieses Gottesdienstes. Herr, ich danke dir für dieses wunderbare Bild, Herr, dass du der Hirte bist und dass wir die Schafe deiner Weide sind, Herr. Herr, wir sind nicht dumme Schafe, Herr, sondern wir sind ein Gegenüber für dich, Herr. Du liebst uns von Herzen. Herr, du hast gute Gedanken über uns, Herr. Und du möchtest, dass wir in deiner Gegenwart sind, dass wir mit dir zusammen leben, Herr, dass wir unser Leben so vor dir leben, Herr. Und dass da Segen ist, Herr, dass da Gelingen ist, Herr. Dass in diesem Leben mit dir Freude ist, Herr. Dass wir Schutz erleben, dass wir Ernährung und Versorgung erleben in allem, was wir brauchen in unserem Leben. Danke dafür. Danke für dieses wunderbare Bild. Und ich bete, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen hier in diesem Raum oder der dieses Video anschaut oder der die Predigt hört, Herr, dass du jeden Einzelnen anrührst, Herr, und dass wir zurückkommen zu dir, dem Hirten unserer Seelen. Herr, dass wir uns neu nach dir ausrichten. Herr, dass wir uns neu an deine Seite stellen. Ich danke danke dir, Herr, dass du uns neu begegnen möchtest und dass du das jetzt tust. Herr, dass du gerade jetzt in unser Leben hineintrittst, Herr, und dass du Frieden hineinbringst und ja, dass du uns mitnimmst, Herr, auf deine Weide, auf die grüne Weide, Herr, dass wir leben können. Danke dafür, Herr. Du bist ein guter Gott, du bist ein guter Hirte und wir lieben dich, Jesus. Amen.